NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. August 1918. Die entscheidende Niederlage des deutschen Heeres an der Westfront im Ersten Weltkrieg.
Es wird was kommen. Das wissen die abgekämpften deutschen Soldaten der 4. Armee. Aber nicht was. Sie rechnen mit Trommelfeuer, tagelangen Granatenbeschuss vor dem Angriff. Fast wie gewohnt in diesem grauenhaften Stellungskrieg. Doch stattdessen spüren sie ein Vibrieren. Zu sehen ist nichts. An diesem 8. August 1918 liegt Nebel über der zerschossenen Mondlandschaft bei Amiens. Um 20 nach 4 rollen in der Morgendämmerung Panzer heran. Nicht einzelne, sondern fast 600. Sie werden für die Deutschen zum Albtraum.
Sie haben einen psychologischen Effekt gehabt, den man deutscherseits unterschätzt hat, nämlich halt die Unwiderstehlichkeit dieser Ungetüme. Wenn da 20 und mehr Tonnen über das Gelände rasseln, nicht, dass die Innereien durchgerüttelt werden, dieser Effekt, den hat man unterschätzt.
Sagt Herfried Münkler, Politikwissenschaftler aus Berlin und Autor des Standardwerkes »Der große Krieg, die Welt 1914 bis 18«. Unter deutschen Soldaten entsteht heute vor 100 Jahren Panik.
Dass die dann halt einfach aus den Löchern rauskommen und die Hände hochnehmen und massenhaft sich ergeben. Und dann entsteht tatsächlich ein Zusammenbruch von Frontabschnitten.
Das hat es vorher bei deutschen Soldaten in diesem Krieg nicht gegeben. Dass ganze Kompanien kapitulieren.
Das ist der Black Friday, der Schwarze Freitag der deutschen Westfront.
Niemand in den Schützengräben glaubt mehr an einen Sieg.
Irgendwie haben die Männer das Gefühl, der Krieg geht zu Ende und ich will nicht bei denen sein, die gewissermaßen auf die letzten Tage noch den Tod finden. Das ist einer der großen Kippepunkte des Krieges, wo die Wippe nun in der anderen Seite nach unten geht.
In der Schlacht bei Amiens beginnt die 100-Tage-Offensive der Franzosen, Briten und Amerikaner. Am Ende sind Deutschland und Österreich besiegt. Nicht wegen einer Schlacht, sondern weil das Reich sich mit zu vielen Gegnern angelegt hat. Die gemeinsam auf Dauer einfach stärker sind in diesem Materialkrieg. Die Politik hat den Krieg verloren. Es ist absurd. Eigentlich hat diesen Krieg niemand wirklich gewollt. Vor dem Ersten Weltkrieg ist Europa der Nabel der Welt. Aufschwung überall. Deutsche Technik und Wissenschaft sind führend auf dem Globus. Das britische Imperium ist steinreich. Frankreichs Wirtschaft blüht. Russland hat gute Wachstumszahlen. Österreichs Monarchie bringt Stabilität auf den Balkan. Doch alle Beteiligten rechnen mit einem Krieg. Der letzte große ist schon über 40 Jahre her. Und Kriege hat es doch schließlich immer gegeben. Für die europäischen Politiker und Fürsten gilt 1914, sie wissen nicht, was sie tun, sagt der Historiker und Buchautor Christopher Clark.
Es ist bei allen Handelnden eine komische Mischung aus Angst und Arroganz.
Das Grundproblem, alle Beteiligten sehen im Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Alle erwarten, dass es irgendwann kracht. Und alle rechnen sich aus, wann das für sie am besten wäre.
Und es war diese Befürchtung, wenn man nicht schnell handelt, dann gerät man vielleicht in eine permanente Unterlegenheit. Diese Angst war ein sehr wichtiges bewegendes Motiv bei den damals Handelnden.
1914 kommt ein weiteres Unsicherheitsmoment hinzu. Die Bündnisse wackeln.
Interessant ist die Tatsache zum Beispiel, dass die Briten im Sommer 1914 mit dem Gedanken spielen, die Russen fallen zu lassen und stattdessen eine Verständigung mit Berlin zu suchen.
Die deutsche Militärführung rechnet 1914 vor, dass die Russen in einigen Jahren militärisch zu stark sein werden. Und die französische Führung rechnet aus, dass die deutsche Bevölkerung viel schneller wächst als die eigene, dass Deutschland immer mächtiger wird.
Meine Majestät! Kaiser Wilhelm II. Hurra! Hurra!
Hurra! Statt die brüchigen Bündnisse der Gegner diplomatisch zu nutzen, herrscht im Deutschen Reich eine stets schneidige Stimmung. Vorneweg Kaiser Wilhelm II., der nicht nur alles weiß, sondern auch alles besser weiß. Kein Einzelfall, sondern typisch für die deutsche Politik. Uns kann keiner. Unser Militär nimmt es mit allen auf. Das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger kommt überraschend. Die europäische Diplomatie versagt anschließend auf ganzer Linie. Der brüchige Bündnismechanismus greift. Erst erklärt Österreich-Serbien den Krieg, dann Deutschland-Russland. Binnen Tagen sind Frankreich und Großbritannien mit dabei. In Rekordtempo stellt sich die deutsche Wirtschaft radikal auf Waffenproduktion um. Ein Krieg, der an sich selbst wächst. Wie ein Krebsgeschwür, sagt Politologe Münkler.
Das Unglück der Deutschen ist, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Das hat wiederum die furchtbare Konsequenz, dass mit jedem militärischen Erfolg Annexionsforderung auf Annexionsforderung gehäuft wird und dann tatsächlich das in den Köpfen der Politiker und Militärs zustande kommt, was Fritz Fischer im Vorgriff auf diese Situation den Griff nach der Weltmacht bezeichnet hat, ein Griff, den man vor 1914 so gar nicht im Auge gehabt hat, sondern man wollte eben nur am großen globalen Spiel einen gewissen Anteil haben.
Dieser Krieg tötet wie keiner zuvor und er vergiftet die Sinne der Menschen. Der Hass wächst mit jeder Granate.
Jeder Schuss ein Russ.
Jeder Stoß ein Franzos.
1916 greift das Kaiserreich in Verdun an. Mit dabei ist Gustav Adolf von Halem mit seiner Kompanie. Soldatenromantik ist längst passé.
Arme Teufel, die jeden Tag dem Tod ins Auge sehen mussten. Ohne Dank und ohne die unerhörte Begeisterung, die sie bei Beginn des Krieges gehabt hatten. Im Anblick dieser Opfer konnte man nicht mehr begeistert sein. Nur noch gehorsam. Und das war man.
Insgesamt sterben nach Schätzungen 700.000 Menschen im Kampf um eine kleine befestigte Stadt. Warum wird niemand daraus klug und sucht einen Verständigungsfrieden?
Weil alle beteiligten Mächte ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt begriffen haben, dass bei diesen Verlusten sie nicht nach Hause kommen können und sagen, naja, wir haben uns ganz gut gehalten und wir sind ungefähr so, wie wir vorher waren. Wer das macht, der steht dann tatsächlich als der Verlierer da. Also man muss etwas einfahren.
Die deutsche Seite verpasst im Laufe des Krieges mehrfach die Chance, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Hinzu kommt eine spezielle Arroganz, die Arroganz der Militärs, die sich für unbesiegbar halten. Schritt für Schritt sichert die oberste Heeresleitung sich die Macht im Reich, das Primat des Militärs über die Politik. Deutschlands oberste Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg legt sich ohne Not mit einem neuen Feind an. Mit den Vereinigten Staaten lässt amerikanische Handelsschiffe versenken.
Die verhängnisvollste Fehlentscheidung ist sicherlich die der Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Man holt auf diese Weise die Amerikaner in den Krieg hinein.
Ein neues Feindbild. Deutschlands Großadmiral Alfred von Tirpitz stilisiert den Kampf der Europäer nun zu einem Kampf der Kontinente.
Der gewaltige Kampf ergeht in Wahrheit um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus. Deutschland, wach auf, seine Schicksalsstunde ist gekommen.
Die Schicksalsstunde kommt heute vor 100 Jahren. In Russland sind inzwischen Lenins Bolschewiken an der Macht und haben mit Deutschland Frieden geschlossen. Ludendorff wirft alle Kräfte an die Westfront. Er will Paris einnehmen, bevor die US-Amerikaner mit aller Kraft eingreifen können.
Das kann man Ludendorff sicher vorwerfen. Er spielt die letzte Karte aus und hat dann überhaupt nichts mehr in der Hinterhand. Und auf die Frage, was dann passiert, wenn dieser Angriff misslingt, hat er keine Antwort. Das ist eigentlich unverantwortlich.
Die Arroganz zeigt sich auch immer wieder in der Unterschätzung der Gegner. Panzer sind laut Ludendorff nur etwas für Feiglinge. Die Briten nennen Panzer zu Tarnzwecken Tanks. Riesige Raupen mit hohen Ketten und Maschinengewehren an den Seiten, die sich quietschend auf die deutschen Gräben zubewegen, berichtet ein britischer Feldwebel.
Kurz bevor es losgehen sollte, hörten wir diesen verdammten Krach. Und ich weiß, dass ich gerufen habe, was zur Hölle ist das? Sie kamen auf uns zu, schwenkten herum und fuhren direkt auf die deutsche Linie zu. Die Stacheldrahtverhaue waren von der Artillerie schon ziemlich demoliert. Die Panzer walzten den Rest endgültig platt. Die Deutschen machten sich in die Hose vor Angst. Sie liefen wie die Hasen.
Die ersten Panzer kommen noch nicht weit. Sie sind langsam und technisch anfällig, vor allem schlecht gelüftet. Nach dem Schießen müssen die Besatzungen ihre Luken öffnen, um nicht zu ersticken. Mutige deutsche Soldaten binden Handgranaten zusammen. Sie nennen das geballte Ladung, eine Wortschöpfung, die sich bis heute gehalten hat. Sie springen auf die Panzer und werfen ihre geballte Ladung durch die Luken.
Die Generale haben wegen dieser Anfangsschwierigkeiten gelacht und gesagt, wir haben Besseres zu tun, wir müssen U-Boote bauen, wir wollen die Flieger staffeln.
Berichtet der Freiburger Historiker und Buchautor Gerd Krummeich. Die deutsche oberste Heeresleitung belächelt die neue Waffe.
Tank, sagt Ludendorff ja noch nach dem Weltkrieg, ist nur nützlich, wenn die Moral der Soldaten ohnehin erschüttert ist. Jeder mutige Soldat kann mit seinem Gewehr einen Tank abschießen. So labern die noch in ihren Memoiren. Aber bei den Alliierten wird die Tankwaffe systematisch weiterentwickelt. Nach diesen ersten Anfängen und 1918 werden die Deutschen dann von Tausenden von kleinen Tanks überschwemmt, denen sie nichts entgegenzusetzen haben.
In der Schlacht von Amiens. Ludendorff sieht, dass seine Soldaten keine Hoffnung mehr haben. Der General entpuppt sich in der Krise als hysterischer, kopfloser Anführer. Er leidet einen Nervenzusammenbruch. Fordert von der Politik einen Waffenstillstand. Im Herbst 1918 ist das Deutsche Reich am Ende und muss die Waffen strecken.
Die Panzer haben den Krieg entschieden. Die Deutschen haben die Panzerwaffe verschlafen.
Dem deutschen Heer gelingt während der Waffenstillstandsverhandlungen noch ein halbwegs geordneter Rückzug. Um vom eigenen Versagen abzulenken, entsteht nach dem Krieg in rechten Kreisen die Dolchstoßlegende. Das deutsche Heer sei im Feld ungeschlagen geblieben. Der Dolchstoß sei von hinten gekommen, aus der Heimat, von den Linken, den Demokraten, den Revoluzern. Ludendorff flieht vor der Verantwortung. Nicht er und sein Generalskollege Hindenburg unterschreiben den Waffenstillstand, sondern demokratische Zivilisten müssen ausbaden, was deutscher Stolz und deutsche Ignoranz angerichtet haben. Im Friedensvertrag von Versailles verliert Deutschland etwa 14% seiner Fläche und 10% seiner Bevölkerung und seine alte Identität.
Das Bürgertum hat also nicht nur sein Vermögen verloren, das es als Kriegsanleihen gezeichnet hat, nicht nur seine Söhne, die es in den Krieg geschickt hat, sondern auch seine politische Orientierung.
Betont Politologe Herfried Münkler. Demokratie bleibt für viele Deutsche eine äußere Hülle. In den Menschen steckt das Gift des Krieges, Hass. Ausgerechnet General Ludendorff, der Hauptverantwortliche für das Desaster an der Westfront, warnt die Völker vor einem neuen Weltkrieg und macht überstaatliche Drahtzieher dafür verantwortlich.
Dass das gleiche Geschick die überstaatlichen Drahtzieher und ihre verruchten Helfershelfer im nationalen, im internationalen und im positiv-christlichen Lager erfahren wird.
Ludendorff versucht 1923, sich mit Adolf Hitler an die Macht zu putschen. Erfolglos. Am Ende wird Hitler den nächsten Weltkrieg anzetteln.
Öfter hat es kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will, als ich es getan habe. Und ich schrieb immer nieder, Beseitigung von Versailles.
Die eigentliche Lektion des Ersten Weltkriegs lernt Europa erst nach dem Zweiten. Davon ist Historiker Christopher Clark von der Universität Cambridge überzeugt. Der Wille zur Aussöhnung und zum Frieden.
Dass nach 1945 die Furcht vor einem großen Krieg zwischen Großmächten wegen der Atomwaffe tief in den Knochen der normalen Bürger saß. Das wurde ein Bestandteil der Albträume normaler Menschen. Und das war vor 1914 nicht so. Man wusste, es könnte schrecklich werden, aber man spürte, man fühlte das nicht aus dem Bauch heraus.
So wurde die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zum genauen Gegenteil der ersten, zur friedlichsten Zeit in der europäischen Geschichte.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Niederlage des deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.